Ist das so eine Art selbstproduziertes, religiöses Geschehen? So würde wahrscheinlich meine Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin auf der Station sprechen. Könnte ein solcher Gottesdienst genauso auch ohne die Gegenwart Jesu des Ewigen ablaufen? Ist das alles nur ein suggestives Geschehen, das geradezu gefährlich ist, weil es ja anscheinend nach Gesetzmäßigkeiten abläuft, die wir mit unserem Verstand nicht vollends begreifen wollen, könnten? Wann und wie handelt dieser Gott der Ewigkeit? Wie geschehen diese Berührungen, diese Heilungen, diese Wunder, diese Befreiungen zum Leben? Und was ist, wenn wir in Wirklichkeit gar keine solche Berührungen erleben? Was geschieht, wenn unser Glaube so staubtrocken und mürbe ist, dass da keinerlei Lebenselixier vorhanden ist? Er kostet uns nur Kraft, anstatt zu kräftigen. Unser religiöses Getue macht uns womöglich krank. Und die Erfahrung der drückenden Frage nach Gerechtigkeit und der Zustand des unerträglichen Leidens in dieser Welt wollen uns in die Zweifel und in die Gottesferne drücken. Das Reich Gottes aber besteht nicht in Suggestion, nicht nur in Worten, sondern einfach in Kraft. Das sagt Paulus im Römer 4, Vers 20. Wovon gehen wir also aus, damit diese außergewöhnliche Berührungen, wie wir sie hier exemplarisch in der Geschichte von Bartimäus finden, auch heute und hier geschehen können? Was sind die Grundlagen, die Denkvoraussetzungen, wenn wir uns heute in ein solches Geschehen hineinbegeben? Man könnte sie so klar benennen. Erstens gehe ich davon aus, dass es diesen einen lebendigen Gott gibt. Das sagen wir in der Gemeinde und das hoffe ich, sagen wir, unerschrocken auch außerhalb der Gemeinde. Er ist nicht nur das Göttliche, das in jedem Menschen irgendwie mitschwingt, sondern er ist der, der uns mit Namen in der Geschichte, auch in unserer persönlichen Geschichte, begegnet. Er hat sich verbindlich offenbart in Jesus. Dieser Gott ist kein System, kein logisches Gedankengebilde, so wie meine Professorin für Soziologie gesagt hat. Sie war ja ganz froh für mich, dass ich so ein Gebilde mir gefunden habe, das mich unterstützt, so in meinem Leben. Er ist pure Liebe, pure Gerechtigkeit, pure Präsenz der Wahrheit. Er ist ein personhafter Gott. Ein Du, das angesprochen wird, das redet, das handelt. Von der Realität gehe ich aus. Aufgrund der biblischen Offenbarung und meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung ungezählter Frauen und Männer und Kinder in dieser Welt. Zweitens gehe ich davon aus, dass es Menschen gibt, die Gott suchen, die ihr Leben in eine Verbindung mit Gott bringen möchten. Und ich hoffe, euch irgendwann ein bisschen mehr davon zu erzählen, denn ich habe zurzeit sehr auf dem Herzen anzufangen, vermehrt evangelistisch tätig zu sein. Und ich denke mal, nächstes Jahr wird das noch mehr Gestalt annehmen. Und ich bin selbst höchst gespannt, denn das ist ein Satz, den ich seit Jahren durchkaue und sage, Herr, du hast so viele Menschen, an denen du gerade wirkst. Die sind zwar nicht gläubig, aber dein Heiliger Geist in seiner Liebe, mit deiner Liebe und in großer Geduld wirkt an ihnen, spricht sie an und so was. Braucht jemand, der sie irgendwie, oder es brauchen welche, die sie nur einsammeln, die da sind, wo sich diese Menschen befinden und den Mund aufmachen natürlich. Du kannst an der richtigsten Stelle sein, aber wenn du den Mund zuhältst, dann wird diese Person erstmal nicht hören. Oft sind es die Nöte, die Leiden, die uns nach Gott fragen lassen. Wir werden von Krankheit, Einsamkeit, finanzieller Not und Ähnlichem bedrängt. Und nun fragen wir uns, ob es einen Gott gibt, der hier auf der Erde etwas für uns tun könnte. Wir können vielleicht noch nicht einmal richtig beten. Wir wissen nicht, wie wir diesen Gott ansprechen sollten. Wir schreien zu ihm in unserer Seele, aber wir haben kaum Worte. Wir suchen ihn, aber wir wissen nicht recht, wo wir ihn suchen sollen. Ich gehe bei diesem Gottesdienst davon aus, dass Gott selber ein Interesse daran hat, ein großes Interesse daran hat, uns zu begegnen. Egal, ob wir beten, ob wir anständig oder fromm sind, egal, ob wir religiös sind. Wenn wir ihn ernstlich suchen, wenn wir zu ihm schreien, so hört er uns. Nur drei Stellen, wo das bekräftigt wird in der Bibel. Im Psalm 50, Vers 15, rufe mich in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder im Propheten Amos 5, Vers 4, sucht mich und ihr werdet leben. Oder Matthäus 7, 7, wer sucht, wird finden, wer bittet, empfängt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie aber suchen wir Gott richtig und angemessen? Sollen wir in der unsichtbaren Welt umherfischen, ob es da was ist? Müssen wir es irgendwie richtig machen? So wie ich damals, als ich nach Gott gefragt habe, mir eine Bibel, dann noch eine Kerze angezündet, zwei Papierblätter, auf dem einen Ja geschrieben, auf dem anderen Nein, ein Stift dazwischen und ich habe gesagt, wenn es dich Gott gibt, dann antworte, mach irgendwas. So. Und aber ich war nicht so konservativ. Ich habe gedacht, egal, ob ich hier alles richtig mache, also wenn es wirklich einen Gott gibt, dem ist sowieso egal, wie ich, was ich jetzt hinstelle, der wird den Wunsch meines Herzens, ihn kennenzulernen, als einziges Ja sehen. Müssen wir bestimmte Gebetsformel gebrauchen, bestimmte ethische Voraussetzungen erbringen, damit dieser eine lebendige, liebende Gott mich berührt und ich ihn erfahren kann? Muss ich bestimmte Opfer bringen, damit er mich berührt, mich heilt, mich segnet, damit der Himmel zu mir auf die Erde kommt? Nein, ganz gewiss nein. Die beste Voraussetzung, ihn zu erfahren und von ihm berührt zu werden, sind die leeren Händen. Die leeren Händen. Und die Erkenntnis, dass es so ist, dass wir wirklich nichts in der Hand haben. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Meine leeren Hände sind die beste Voraussetzung dafür, dass ich Gott erfahren kann. Meine intellektuelle Ohnmacht, die Allmacht Gottes zu begreifen, ist die beste Voraussetzung, ihn zu erkennen. Und jetzt schauen wir uns noch einmal diesen außergewöhnlichen biblischen Bericht über die Heilung des blinden Bartimäus an. Wir können darin sogar einige Konturen erkennen, wie diese Berührungen Gottes geschehen können. Wohl werden sie bei jedem Menschen irgendwie anders ablaufen. Es ist ja unsere Geschichte mit Gott. Aber da sind einige Szenen, die sich wohl in ähnlicher Weise sich immer wiederholen. Die erste Szene. Der Ruf des Menschen. Als Bartimäus hörte, dass Jesus vorbeikam, fing er an, laut zu rufen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele rufen, ja, schreien verzweifelt zu Gott. Verzweifelt. Ich habe einen Menschen bei einer Pro-Christ-Veranstaltung kennengelernt, einen ganz intelligenten Lehrer, Ausbildungsseminarleiter. Als der Aufruf gemacht wurde am ersten Abend, ich war auch Mitarbeiter da, dass diejenigen da bleiben sollen, die wirklich mit Gott, ja zu Gott beten wollen, dann war er in der ersten Reihe einer der wenigen überhaupt, die da geblieben waren. Und ich bin auf sie zugegangen, seine Frau Journalistin, mit ihm geredet. Und er war total ergriffen von Gott, angesprochen, bereit. Und dann liefen nur so die Tränen und dann sagte er, Herr Kokodell, sagte er, wie kann das sein? Ich schreie nach Gott, seitdem ich 14 bin. Jetzt bin ich, das mal 48 oder 50 oder so. Wie kann das sein? Unzählige Male auf dem Fahrrad beim Spazierengehen habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, offenbare du dich. Ich war perplex, als ich das gehört habe. Denn das ist ungewöhnlich, dass jemand so lange wirklich nach Gott ruft. Ich habe gesagt, ich habe mit ihm natürlich länger geredet, mit ihm gebetet, mit seiner Frau gebetet und ich habe gesagt, darf ich Ihnen mal was ganz Ehrliches sagen? Ich habe gesagt, ich habe den Eindruck, Sie sind ein sehr selbstbewusster, intelligenter Mann, eigenständiger und auch, glaube ich, etwas eigensinniger Mann. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass irgendwie Sie so weit kommen mussten, dass Sie bereit sind, Ja zu einer Gemeinde zu sagen. Ich glaube, es gibt ja manche Leute, die gewisse Erfahrungen machen, die dann sich so für was Besseres halten, auch als Christ, dass sie ein Leben lang Schwierigkeiten mit Gemeinde haben. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas dran war, aber so habe ich stark empfunden bei ihm. Und da sagte er, das könnte sein. Na, dass er dann einer ist von außen und sagt, ihr da backt kleine Brötchen in der Gemeinde und so. Und ich hier, Gott hat sich mir gezeigt. Ja, es gibt unzählige individuelle Geschichten. Ja, viele schreien verzweifelt zu Gott. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hole mich hier aus dieser Situation heraus. Dann mache mich gesund, dann heile meine Beziehung, hilf mir, dann tue dies und das. Im Klartext heißt das, wenn du nicht in diesem Sinn, wie ich es erbitte und erwarte, an mir handelst, wenn ich dich nicht in dieser Weise erfahre, dann gibt es dich wohl vielleicht doch nicht, Gott. Das heißt, die Gotteserfahrung wird die Grundlage für das glaubende Bekenntnis. Dieses Glaubenbekenntnis folgt der Erfahrung. Ich bekenne Gott erst, wenn ich geheilt bin, wenn ich um Hilfe erfahren habe und nicht schon vorher. Gerade das macht mir echt Kummer zur Zeit. Meine Schwester hat Ärger, der ältere Sohn, der macht echt viel Ärger, ganz viel Ärger. Und das ist wirklich, ich leide mit ihr und es tut mir total weh, dass sie das alles erleben muss. Aber sie ist sozusagen, sie betet so verzweifelt, Gott, lass das anderes werden. Und beten alle in der Gemeinde und ich soll beten und ich soll noch mehr fasten oder wie auch immer und so weiter. Und alle müssen beten und es wird irgendwie schlimmer. Und meine Schwester, die sagt, ja, was ist das? Dann scheint ihr alle gar nicht so richtig zu beten und so. Ne? Wie betet ihr denn eigentlich? Ne? Warum geschieht nichts? Warum sind wir nicht besser? Und ja, ich merke, wie sie wirklich dadurch hadert und einfach diese angebliche Pragmatismus. Aha, ich bete, es passiert nichts und nicht gleich oder nicht schnell. Und dabei verdrängt sie total ihre ganzen Fehler und Sünden in der ganzen Geschichte und ihre eigene Schuld wird komplett verdrängt. Daraufhin darf ich sie gar nicht ansprechen, dass ich ihr seit Jahren prophezeie, dass es schlimm kommen wird, wenn sie weiterhin so handelt. Ja, aber das erlebe ich gerade, das packt mich die Furcht, wenn ich sie höre. Ich muss sie immer wieder ermahnen, dass sie wirklich nicht zu viel Doofes, sag ich mal, sagt in Bezug auf Gott. Denn er weiß schon und das Timing hat er immer noch in der Hand. Doch in diesem Bericht von Bartimäus ist etwas ganz Außergewöhnliches. Hier bekennt ein Leidender, ein Blinder, schon als Erblindeter, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Anrede Sohn Davids ist für uns Heutige sicher nicht mehr so eindeutig und verständlich wie zur Zeit Jesu. Sohn Davids war eine bekannte Bezeichnung für den von den Juden so sehnlich erwarteten Messias, den Heiland der Welt. Wenn ein Jude Sohn Davids sagte, dann verband er damit die Vorstellung, dass dieser Sohn Davids die ganze Welt und das Volk Israel so wie jeden Einzelnen wieder in eine Beziehung mit dem ewigen, dem himmlischen Leben bringen wird. Der Prophet Jesaja verheißt, dass dieser Sohn Davids der ewig Vater der Friedefürst ist. Er ist es, der die Gefangenen befreit und die Blinden sehend macht. Dieses Bekenntnis des Bartimäus, der immer wieder ruft, Jesus Sohn Davids, Jesus Sohn Davids, wäre vergleichbar, als wenn jemand hier heute in unserer Mitte wäre und laut rufen würde, Jesus, du Herr der ganzen Schöpfung, du Retter der Welt, du mein Retter, du, auf den diese ganze Welt doch wartet, erbarm dich meiner. Ein Pastor aus Süddeutschland, ein sehr aktiver Mann, bekam ernsthafte Herzprobleme und sein Leben war bedroht. Kurz danach erkrankte seine Frau an Krebs. Er erzählte, wie sehr sie beide in diesen Wochen und Monaten innerlich mit Gott richtig gerungen haben. Wie sie zu ihm geschrien haben um Hilfe. Und Gott hat Gnade gegeben, so dass Heilung gegeben wurde. Doch dann erzählte er, dass er und seine Frau sich bei all den Hin und Her, den Turbulenzen und Zweifeln in diesen Tagen des Leidens an folgende drei Grundaussagen geklammert haben. Erstens, Gott ist Liebe. Das hat er am Kreuz Jesu ausreichend gezeigt und das muss nicht neu durch ein Wunder, eine Heilung bewiesen werden. Zweitens, wir werden Gottes Handeln und Zulassungen in unserem Leben nicht verstehen können. Manchmal vielleicht, aber oft nicht. Wir haben hier in dieser Welt nur den Anfang der Ewigkeit. Aber wir werden nicht alles hier in diesem Leben auch erfahren. Wir haben eine Zukunft im Himmel vor uns. Wir wenden uns an den, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und wir schreien zu ihm. Wann habt ihr zuletzt zu ihm geschrien? Hat einer von euch in den letzten 3 Monaten einmal zu Gott geschrien? Ja. Ich habe jetzt gerade im Auto auf dem Weg hierher. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich eine Pause, sonst habe ich keine Stimme mehr, wenn ich hier predigen soll. Aber ich sage, vor Freude habe ich geschrien diesmal. Gott gedankt. Ja, und damals hat Bartimäus auch geschrien. Aber hier ist es eben außergewöhnlich, denn Jesus hatte bislang immer diese messianische Bezeichnung unter eine Verschwiegenheit gestellt, weil ja noch nicht sein Ziel, Kreuz und Auferstehung, erreicht hatte. Aber nun hört er dieses Bekenntnis auf seinem eigenen Weg zwischen Jericho und Jerusalem. Das Kreuz lag noch vor ihm. Ja, er ist der, der den Himmel auf die Erde bringen wird. Und nun lässt er dieses Bekenntnis zu und er hört es wie eine Bestätigung. Er ist tief berührt und bleibt stehen. Wie rufe ich zu Jesus? Wie schreie ich ihm meine Not entgegen? Habe ich Vertrauen zu ihm, dass er auch mein Heiland sein will? Dann haben wir diese zweite Szene. Der Ruf Jesu. Er sagt zu ihm, fasse Mut, steh auf. Jesus ruft dich. Ja, Jesus hat Interesse an dir. Er ist beim wahrsten Sinn des Wortes ganz bei dir. Viel mehr, als wir uns vorstellen. Er überhört dich nicht. Er hält sich nicht die Ohren zu, wenn du laut oder leise rufst. Er hat eine Geschichte mit jedem Menschen und auch mit dir. Gott hat auch dich ganz persönlich im Blick. Oft wird uns das deutlich, wenn wir solche prophetische Dimensionen erfahren. Lass dich nicht abwimmeln. In der Geschichte begegnen uns die frommen Mitläufer, die uns sagen wollen, sei endlich still. Störe uns nicht in unserer Pilgerschaft, in unserer Andacht. Doch höre, lass dir nicht den Mund verbieten von niemandem, auch nicht von den Frommen, wenn du Gott deine Not zurufst. Erbarme dich meiner. Häufig sind es jedoch gar nicht die anderen, die uns den Mund verbieten, sondern wir selber verstummen. Wir selber halten es für vergebliche Mühe, noch zu Gott zu rufen. Etwa wenn wir chronisch erkrankt sind, wenn wir mit Behinderungen in dieser Welt leben oder durch Unfälle sehr eingeschränkt sind. Bin ich ein Stiefkind Gottes? Muss ich mich abfinden mit all dem? Soll ich es mir zumuten, immer wieder neu zu beten und mit seiner himmlischen Dimension in meinem Leben rechnen? Was ist mit uns, wenn wir alt werden, wenn wir gebrechlich bzw. gebrochen sind am Geist, Seele und Körper? Was ist, wenn wir das haben, was das Neue Testament als Malakia, als Gebrechen bezeichnet? Immer wieder heißt es doch in den Berichten über Jesus, er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Werde einfach nicht stumm. Auch nicht, wenn du gebrechlich bist. Und selbst wenn du stumm geworden bist, dann sollst du es heute hören. Fasse Mut, stehe auf. Jesus ruft dich. Dann die letzte, die dritte Szene. Die heilende Berührung. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Das ist doch wohl klar, ein blinder Mensch will doch sehend werden. Ein kranker Mensch möchte gesund werden, oder? Warum fragt Jesus hier den Blinden, was willst du? Will er damit womöglich die Selbstheilungskräfte in den Blinden wecken? Die psychische Dimension eines ganzheitlichen Heilungsprozesses mobilisieren? Wir alle haben es doch auch schon gehört, dass ein Arzt einem schwerkranken Patienten sagt, Sie müssen es aber auch wollen. Geben Sie nicht auf. Ein Mensch, der nicht gesund werden will, wird nur schwerlich gesund. Es kann sein, dass Jesus den Bittenden hier noch einmal ganz klar herausfordert. So fragt der Herr womöglich auch den einen oder anderen von uns ganz neu. Was willst du, dass ich dir tun soll? Sicher, es gibt auch ein Gebet des Glaubens, des Vertrauens, das da heißt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber so mancher hat gar keinen Willen mehr. Was würdest du denn antworten, wenn der Herr dich heute fragen würde, so wie einst den Bartimäus fragte? So hatte ich mal einen Freund in meinem Hauskreis vor Jahren, der voll bepackt mit Theologie war, mit eher reformierter Theologie. Und dann klagte er dauernd über seine schlimme Wohnung und die Streitereien mit dem Vermieter und mit der Feuchtigkeit und. Oh, eine neue Wohnung, aber es gibt keinen Mensch, habe ich gesagt, du bist ein Jammerbeutel. Ich habe gesagt, Mensch, du bist ein Kind Gottes, lass uns doch im Glauben beten. Hör auf, ständig zu jammern und so verärgert über deinen Vermieter. Mensch, eine Wohnung für ein Kind Gottes, was ist das denn schon? Komm, wir beten. Und dann habe ich ihm ein bisschen erklärt, wie falsch er liegt mit dieser Haltung. Und glücklicherweise hat er sich darauf eingelassen. Und ich merkte, wie echt da anfing, doch Hoffnung und Glaube zu wachsen und zu beten. Es vergeht nicht lange Zeit. Und einfach in einer Kneipe, in einem Lokal waren sie am Tisch, seine Frau vor allem irgendwie, und eine andere Frau war am Tisch, sie kommen ins Reden, und die Frau war auch Christin. Und was war? Die Frau wollte das Haus der Mutter verkaufen. Die Mutter war gerade gestorben irgendwie. Und ich kann euch nicht erklären, der kann bis heute sein Glück nicht fassen. Die haben das für so einen guten Preis bekommen, dass es unglaublich ist. Und statt eine neuere, bessere Wohnung zu bekommen, hat er ein ganzes Haus bekommen. Und ich war da, zig Zimmer, unglaublich für den Preis. So. Und der Herr ist unglaublich gut. Unglaublich gut, ja. Das sage ich immer. Eigentlich, wovor ich am meisten Angst habe, in meinem Glauben und in meinem Leben, ist, dass ich auf einem falschen Weg gehe und der Herr lässt mich einfach weitergehen. Und der Herr lässt mich vielleicht 10 Jahre, 20, 30, 40 auf dem falschen Weg, mit der falschen Haltung gehen. Vor nichts habe ich mehr Respekt und Furcht als vor diesem Zustand. Denn ich glaube nicht, dass ich in die Hölle landen werde, denn ich glaube an Jesu Aussage und Liebe und ich glaube an ihn und so, aber ich glaube, dass wir ganz schön an dem vorbeileben können oder mindestens nur ein Teil von dem leben, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Und deshalb bete ich und sage, Herr, ich habe Respekt davor und Furcht davor. Bitte lass mich nicht auf diesem falschen Weg gehen. Jesus hörte diesen Wunsch des Bartimäus, aber er hat auch das Bekenntnis des Glaubens gehört, dass er geradezu unüberhörbar Jesus zugeschrien hat. Jesus, Sohn Davids, dieses Bekenntnis hat ihn gerettet, wie es heißt. Es geht nicht nur um körperliches Gesundwerden, sondern um eine Berührung, um hineingenommen werden in die Gemeinschaft mit Gott selber. Rettung ist eben mehr als Genesung des Körpers. Es ist die Gemeinschaft mit Gott. Welche Kraft ist es aber, die hier Heilung bewirkt? Und sicherlich nicht die Selbstheilungskräfte, denn spätestens, wenn die Rede von Totenauferweckungen ist, dann hört das mit dem Selbstheilungskraft ganz auf. Und schließlich gibt es auch Kräfte, die immer nur ansatzweise hier auf der Erde erfahren werden können. Es sind eben diese Kräfte der Ewigkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefes nennt sie Kräfte der zukünftigen Welt. Hebräer 5, Vers 5. Diese sind noch unerforschlicher im naturwissenschaftlichen Sinn. Sie gehören zu einer anderen Sphäre und doch sind sie hier schon erfahrbar und wirksam. Wenn wir in den Berichten des Neuen Testamentes zum Beispiel von Totenauferweckungen lesen, so können hier wohl kaum die Selbstheilungskräfte oder Naturkräfte wirksam geworden sein. Wir denken nur an Lazarus, ne? Der von den Toten auferweckt wurde. All diese Kräfte, ob es nun die sogenannten Selbstheilungskräfte, die Naturkräfte und Energien oder auch die Kräfte der zukünftigen Himmelswelt sind, all diese Kräfte und Mächte haben ihre Quelle, ihren Ursprung in Jesus. So lesen wir im Kolosserbrief über Jesus folgendes Bekenntnis. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wir haben nicht in erster Linie Interesse an den unterschiedlichen Kräften, die Jesus in Gang setzt, damit wir Heilung und Hilfe empfangen. Wir halten uns an ihn selber, der über allem steht. Wir wenden uns an ihn und folgen ihm nach, so wie damals Bartimäus. Wenn wir beten für Kranke und Hilfesuchende, dann legen wir oft auch die Hände und salben wir auch immer wieder mit Öl. All das sind aber keine Rituale, sozusagen, wodurch wir Heilungskräfte vermitteln. Wir sind keine Geistheiler und wir betreiben hier auch nicht Reiki oder vergleichbare Praktiken, sodass wir uns mit irgendwelchen Energien von anderen Meistern verbinden würden. Nein, unser Meister heißt nur Jesus. Rabuni, ich will sehend werden. So sagt es Bartimäus. Und was sagt Jesus? Dein Glaube hat dich gerettet. Dasselbe Wort kann man auch hat dich geheilt oder hat dich gerettet übersetzen. Und so bete ich, dass Licht in unser Leben fällt, Licht aus der Ewigkeit. Ich bete, dass das, was er noch für uns bereithält, in uns ganz neu wirksam wird. Und Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, schenke uns doch eine Begegnung mit dir, so wie diese von Bartimäus damals. Das ist mein Gebet, dass wir auch so eine Begegnung haben. Amen.